Willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk, heute am Donnerstag, den 15. April. Jungs, es geht.
Geht. Passt. Bisschen langweilige Woche.
Ja,
Bisschen. Wir
wirklich
mussten suchen
passiert.
nach guten News of the Week.
Und wir haben keine gefunden, deswegen fangen wir an mit Jadeveon Clowney zu den Browns.
Aha.
Ich habe mich geweigert, darüber zu reden, aber ich wurde überstimmt. Jadeveon Clowney hat endlich ein Team. Er war ja auf vielen Free Agent Listen noch sehr hochgesetzt, weil er ja auch echt gut gespielt hat, als er gespielt hat, aber war das ganze letzte Jahr verletzt. Jetzt hat er endlich ein Team, er ist zu den Browns gegangen. Habt ihr die genauen Contract-Daten? Ich glaube, 7
Ja.
Millionen guaranteed.
Und drei,
Sieben.
vier Cheater-Jahre, sodass er kein Cap-Hit hat.
Ja,
Ja.
wieder richtiger
Also
NFL-Vertrag.
ich glaube, für die nächsten 5 Jahre hat er ein Cap-Hit von jeweils 3 Millionen, anstatt jetzt 12 oder so. Also irgendwie was Verrücktes.
Okay.
Klassischer NFL-Vertrag. Und
Ja. Also
irgendwie
ich muss
2 Millionen
sagen.
Incentives oder so, also Spielzeit, bla bla bla, Boni.
Ja. Also was ich gesehen habe, wollten die Browns ihm einen Dreijahresvertrag geben, aber da, also das war ein No-Go für ihn. Er wollte auf jeden Fall einen Jahresvertrag. Und die Browns haben ja letztes Jahr schon versucht, ihn zu holen in Free Agency. Da ist er dann zu den Titans und jetzt war er bei zwei Visits bei den Browns und hat endlich mit ihnen gesigned. Wenn er spielt, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr gute Addition zu dem Team. Aber es ist halt immer die Frage, wie lang er fit bleibt, weil er halt die letzten 2 Jahre nie eigentlich durchgespielt hat und echt extrem wenig Snaps auch gespielt hat wegen Injuries.
Auf alle Fälle der biggest need von den Browns.
Ja, das auf jeden
Ich
Fall.
denke, ich finde sowas immer ganz geil, wenn man sowas vor dem Draft irgendwie ein bisschen bereinigt, weil dann ist man nicht so desperate, dass man jetzt, die müssen in Runde 1 eigentlich einen Edge-Guy nehmen, weil sonst sind sie da halt einfach lost auf der Position und sowas. Du halt, kannst du jetzt sagen, okay, wenn wir mit Clowny spielen müssen, dann passt es und wir können in Runde 1 einfach den besten Spieler nehmen. Ein bisschen so, wir müssen aber das und das draften. Und sowas finde ich mal ganz geil, wenn man sein Team so ein bisschen so eine Grundbasis hat, bevor man draftet und sie denkt, okay, da muss ich besser werden.
Ja, ich
Ist auch noch nicht
finde, das
ganz
ist.
raus, was mit Olivier Vernon ist, oder? Weil den
Ja.
wollen sie eigentlich auch zurück, aber der ist verletzt an der Wade oder so.
Nee, der
Und
hat
das ist
sich
die
die
Frage.
Achillessehne, glaube ich, gerissen, ganz spät im Jahr.
Ah, und da ist halt die Frage. Also, weil wenn sie den auch noch zurückbekommen können und wieder resignen oder was, dann haben sie
Ja.
eigentlich eine ganz geile Tiefe im Kader.
Ja.
Und dann haben sie auf jeden Fall nicht ein dringendes Need und dann fände ich es eigentlich schon geil. Also ich fand das Signing ganz gut und vor allem, weil es eben auch nicht so teuer ist. Ich denke, Clowny wollte wahrscheinlich eigentlich schon gern mehr Geld, aber der Markt war einfach nicht da.
Also ich finde, was der Johnny gesagt hat, ist immer schwer. Also ich verstehe das, dass ich finde das auch ein gutes Argument, dass du das vorm Draft dein biggest need füllen willst, damit du im Draft nicht darauf angewiesen bist, das zu nehmen, auch wenn es da vielleicht einen vermeintlich besseren Spieler auf einer anderen Position gibt. Aber das kannst du halt nicht wirklich machen mit einem Typen wie Jadeveon Clowney, auf den du dich nicht verlassen kannst, dass er spielt. Da hätte ich halt dann lieber jemanden wie Melvin Ingram geholt, der dafür von dem ich weiß, dass er ziemlich sicher durchspielt.
Ja, aber ich finde, die Browns können ja trotzdem einen draften, oder ich denke, sie werden einen draften, aber sie können halt jetzt auch sagen, okay, die Ends sind viel früher gegangen, als wir gedacht haben, wir nehmen Runde 2 ein und jetzt den besten Spieler. Und das nimmt so ein bisschen diesen Zwang weg für die, da müssen sie sie
Ja.
verstärken.
Ja.
Aber stimmt schon, du brauchst trotzdem wem.
Ja. Anderer Pass-Rusher, der heute gesigned wurde, können wir vielleicht auch noch kurz drüber reden, ist Alden Smith. Der hat mit den Seahawks unterschrieben. Ich fand am Anfang vom Jahr bei den Cowboys sah er ziemlich gut aus dafür, dass er so lange nicht gespielt hat und jetzt schon so alt ist. Aber es hat auch nachgelassen übers Jahr. Aber ich finde, bei der Cowboys Defense letztes Jahr ist es auch schwer, viel zu beurteilen. Ich finde es ein ganz geiles Signing für die Seahawks, weil sie das auf jeden Fall auch gebraucht haben. Und der hat immer noch sehr viel Upside, finde ich.
Und ich mag den Typen. Also, was heißt, ich mag den Typen? Es gibt von dem ganz geiles Interview, der, ja, so eine Doku quasi, wo er ein bisschen drüber redet, wie er sie aus seiner Sucht rausgearbeitet hat und wie selbstreflektiert er da war. Sowas finde ich immer ganz geil, wenn Leute so neben nur so, ja, ich habe das geregelt und dann nach 3 Wochen ist es wieder genau wie davor, aber der hat sie wirklich mit harter Arbeit und Disziplin da rausgearbeitet, also man gönnt dem auch.
Ja, also ich finde es auch immer gut, da gab es aber halt, also ich glaub's ihm auch, weil er hat ja wirklich auch viel dafür getan, wieder spielen zu können und hat sich jetzt auch nichts mehr geleistet, aber genau so ein Video hat auch Josh Gordon schon mal aufgenommen und dann dachte ich mir, wow, jetzt kommt er zurück und ist wieder der Alte und er war halt leider der Alte und hatte dann auch wieder Probleme mit Drogen und war nicht so top in shape. Also, ja, ist immer die Frage. Aber ich hoffe sehr für Alden Smith, weil er dass er es schafft, weil er eine echte Bereicherung für die Liga ist. Ja. Wenn er spielt.
Ja, mega. Und,
alright. Wir haben letzte Folge euch versprochen am Ende, dass wir diese Woche über die Big Uglies reden.
Also über alle.
Über Roma. Oh Mann, ich wollte gerade denselben Witz mit dir machen. Wow. wir nehmen diese Woche 2 Folgen auf, damit wir vor dem Draft noch hinkommen mit allen Positions und noch einen Mock-Draft machen können für euch. Wir fangen aber heute erstmal an mit Edge und Linebackern. Also keine Angst, die O-Line, D-Line-Folge kommt, aber erst am Wochenende. Ganz kurz noch als Info, falls ihr euch wundert, warum der Ton so schlecht ist. Der Roman ist gerade am Ende der Welt und hat leider kein WLAN und muss mit seinem Handy sich einwählen. Deswegen wundert euch nicht, wenn da manchmal die Stimme ein bisschen klickt wie ein Roboter.
Vielleicht klinge ich aber auch einfach hervorragend, wer weiß.
Ja, ich höre, dass es nicht so ist. Alright. ich würde mit den Edge-Guys gleich anfangen. Ich habe die Edge-Top 5 gemacht. Der Ale hat sich die Linebacker für euch angeschaut. Ich würde einfach mal anfangen. Und erstmal zum Allgemeinen. Ich denke, die Class dieses Jahr an Edge-Rushern ist besser als letztes Jahr. Aber man muss auch ehrlich sagen, das war jetzt nicht so schwer. Also letztes Jahr gab es halt Chase Young von Washington. Und der erinnert mich immer krass an ihn, deswegen verwechsel ich die auch. Und sonst halt nicht wirklich sehr viel dahinter. Vielleicht ganz kurz, was mir wichtig ist bei den Ends, wenn ich die scoute, auf was ich achte. Also mir ist extrem wichtig, dass die konstant Disruption bringen. Also egal, ob man Run oder Pass hat. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei einem Run deinen Blocker ins Backfield prügelst und der Running Back dann plötzlich stehen bleiben und die Richtung ändern muss wegen dir und ein Teamkamerad macht von dir dann den Tackle for loss, deswegen wird kein Stat der Welt dir jemals Credit dafür geben, obwohl du das Play gemacht hast. Also das ist Disruption und das ist 1000-mal mehr wert für ein Team als Sack Numbers oder sonst irgendein Stat, den du haben kannst. Also da achte ich sehr drauf. Was mir sonst noch wichtig ist, dass sie nicht total nach hinten geprügelt werden, wenn sie ein Double-Team abbekommen. Also Sims hat's schön beschrieben, du kannst zwar einen leichteren D-End immer auf die Weak-Side stellen, aber wenn der Tight-End dann vor dem Play in Motion geht und auf deine Seite rüberkommt, also die Strong-Side wieder bei dir ist, kannst du jetzt nicht sagen, oh shit, Offense, wartet mal kurz, ich muss mit meinem anderen D-End tauschen, weil ich kann ja nur Weakside spielen. also, du kannst jemand Weakside spielen, aber der kriegt früher oder später immer halt ein Double-Team auch mal ab. Also, wenn du ein Double-Team abbekommst, was eine undankbare Aufgabe ist, solltest du nicht 15 Yards nach hinten geprügelt werden, sondern deinen Spot halten können. Und als letztes, du solltest einen Elite-Trade zum Rushen haben, also der Get-Off oder der First Step, einfach die Explosiveness, oder Size und Power haben, oder Bend, also am besten alles, aber das haben die wenigsten, dann hast du halt einen Top-10-Spieler. Alright. Anfangen würde ich mit meiner Nummer 5, das ist Rashad Weaver von Pittsburgh, der ist 6'4", 259, der hat eine gute Size, great length, also lange Arme, was gut ist für einen Pass-Rusher. Und seine Hand-Usage ist echt gut. Deswegen wird er auch Blocker extrem schnell los. Der hat verschiedene Pass-Rush-Moves, die alle ganz gut sind und ganz gut ausgereift sind. Zum Beispiel einen echt guten Swing-Move oder einen Swipe-Move. Sein größtes Negative für mich ist sein First Step und sein Get-Off allgemein ist nicht besonders. Also er ist nicht so explosive jetzt. Und er macht keinem Tackle jetzt Angst damit, dass der an ihm vorbeifliegen könnte. Der sieht teilweise auch echt langsam aus. Auf dem Tape, wenn man es schaut. Sein Pad-Level und er hat eine Narrow Base. Also Pad-Level sollte immer tief sein, damit du deinen ganzen Körper angespannt hast und damit hast du viel mehr Kontrolle über deinen Körper und deine Beine sollten nicht zu nah beieinander sein, weil sonst verlierst du auch total Kontrolle über deinen Körper. Bei ihm ist es nicht perfekt, deswegen hat er auch ab und zu echt Probleme mit seiner Balance. Das waren so die biggest negatives. Und als Fazit habe ich mir aufgeschrieben, man kann ihn in einer 4-3 Defense spielen, also wo er mit der Hand im Boden die End spielt. Aber er ist für mich für eine 3-4 besser, wo er Stand-Up-Pass-Rusher ist. Und perfekt wäre er für ein Multiple-Scheme, wie zum Beispiel von den Patriots, wo er halt alles mal macht und da wäre er wirklich perfekt drinnen. Aber weil deshalb nicht mehr so viele Teams spielen, könnte ich mir gut vorstellen, dass er auch im Draft ein bisschen slippt. Also nicht wegen seinem Talent, sondern weil das in der NFL nicht mehr so einen großen Wert hat. Aber ich finde, er ist sehr ausgereift und du kannst ihn sofort starten. Aber ich glaube, das Ceiling ist halt nicht so krass wie bei anderen Spielern. Deswegen ist er nur meine Nummer 5 geworden. Alright.
Ich habe dann eine Frage zu dem Typen. Wenn gerne. Du sagst, er soll da 3-4 Outside Linebacker quasi spielen, gibt es vor dem mal Raps, wo er Pass Coverage oder so spielt?
Leider also, nicht. Nee. Also er war wirklich nur End. Das, was ich gesehen habe.
Was denkst du von seinem Spielstil und so? Kann er sowas? Also hat er es da drauf, mal Outside-Backer zu spielen? Oder ist er dann halt nur Rush, Stand-Up, also, Rushing-End?
Wie schon gesagt, ihm fehlt halt so die Quickness und Explosiveness und sowas. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass er sich schwer tut mit Coverage-Aufgaben. Aber deswegen... Also für mich ist so ein Patriot-Scheme, wo er alles mal machen muss, perfekt. Da kannst du ihn ja auch einfach wenig Pass-Coverage-Aufgaben geben.
Ja.
Was denkst du vom Value her? Würdest du ihn relativ früh nehmen? Also die Jaguars zum Beispiel wollen ja jetzt auch so ein Multiple-Scheme spielen. Glaubst du mit dem zweiten First-Round-Pick an 25 oder was?
Nee.
Wäre da was für sie schon da? Nee, oder?
Das wäre für mich nicht wert, weil dafür kenne ich die Draft-Class zu gut und dafür wäre mir auf anderen Positionen andere Leute mehr wert. Und
es sind wahrscheinlich auch noch bessere Edge-Guys dann da.
Ja, und ich habe ja schon erzählt, dass er wahrscheinlich weniger Value für manche Teams hat. Deswegen musst du den auch nicht so früh picken, wenn du nicht so viel Konkurrenz hast. Also du weißt nie, wie die Teams den sehen, so sehe ich ihn halt.
Mhm. Gut.
Vielleicht nehmen ihn die Raiders an 17 oder so.
Ja, ich glaube,
ja, die sind noch so. Früher.
Ja, ich glaube, die sind so naiv und denken, dass ihr Pass Rush gefixt ist mit dem Signing. Also er ist auf jeden Fall besser, aber ich würde jetzt, wenn meine Nummer 1 zu ihnen slippen würde, den trotzdem gerne noch haben. Da kommen wir später dazu. Jetzt würde ich erstmal zu meiner Nummer 4 kommen. Dayo Odengbo wird er ausgesprochen. Von Vanderbilt. Ich musste es mir extra rausschreiben. Der ist 6'5", 285. Also echt Big End. Seine Size und Length ist awesome. Also perfekt, so wie du es haben willst für einen Defense End. Den kannst du easy auf die Strong Side stellen. Der hat gar kein Problem damit, Double Teams aufzunehmen. Also wenn irgendein Offense Coordinator auf dem Whiteboard denkt, das ist eine gute Idee, der Tight End blockt den End, weil auf dem Whiteboard sieht es gut aus. Da hast du mit dem nie ein Problem, der wird den einfach vernichten. Er hat einen guten Hustle, also er gibt nicht auf, wenn der erste Pass-Rush-Move nicht funktioniert und auch bei Run-Plays läuft er immer hinterher. Nimmt er auch gute Pursuit-Winkel, was wichtig ist, dass du halt nicht einfach sinnlos hinterherläufst. Er kann auf beiden Seiten spielen und er hat einen guten First Step. Also der ist wirklich nicht schlecht. Er hat einen witzigen Körper, so. Also er hat echt dünne Unterschenkel, was witzig aussieht, weil er halt ein Riesentyp ist und auch echt große Oberschenkel hat. Aber so Warren Sapp zum Beispiel hatte das auch, hat Sims in seinem Podcast erzählt. Und deswegen ist sein First Step sehr gut, aber dadurch hat er auch manchmal Balance-Issues, weil er halt einfach unten nicht so viel Power hat, sondern mehr Quickness in den Füßen. Seine schlechtesten Plays, das ist mir sehr aufgefallen, sind immer Putt-Situationen. Also er wird nie zu Boden oder 10 Yards nach hinten geblockt, sondern er hält einfach seine Position, auch selbst wenn er ein Double-Team abbekommt. Seine Handwork und Fundamentals sind immer noch in Arbeit, sage ich mal, also Work in Progress, aber da bin ich überzeugt von, das NFL-Coaching extrem helfen, weil das einfach Sachen sind, die du gut coachen kannst. Und sein Tape hat sich auch schon über nur die 2020er-Saison stetig verbessert. Und sein First Step ist zwar gut, also er ist schnell auf Topspeed und hat auch einen guten First Step, aber der Closing Speed zu einem Quarterback, der zum Beispiel einen Rollout macht, wo du hinterher rennen musst, der ist halt nicht besonders toll. Also er kommt schnell auf sein Topspeed, aber der ist halt nicht so krass hoch. Ich könnte den theoretisch auch auf 5 nehmen, weil, also ich glaube auch, dass er im Draft deutlich weiter hinten gedraftet wird als die ganzen anderen Leute in der Top 5, weil er sich im Januar die Achillessehne gerissen hat, was viele Teams abschrecken wird, weil du auch keine Ahnung dann im Draft, das ist ja nur 3 Monate danach, wirst du keine Ahnung haben, wie das von der Recovery aussieht. Also ich glaube, er wird im Draft auf jeden Fall slippen wegen der Injury, aber ich habe das halt alles bewertet, ohne auf die Injury zu achten. Also so wie ich denke, was ich auf dem Tape sehe, wenn sich das zu NFL translated, wie gut die Leute dann werden. Deswegen ist er meine Nummer 4 geworden.
Wie lange wäre er denn draußen circa? Also wäre er für das Minicamp wieder fit oder?
Glaube ich nicht. Also wenn du dir im Januar die Achillessehne reißt, dann bist du vielleicht Mitte oder Ende der Season vielleicht wieder da. Also ich glaube, er hat in der Rookie-Season keinen Impact. Ich kann das nicht abschätzen, aber Achillessehne ist ja schon was, wo du dann auch nochmal gut auftrainieren musst, damit das alles passt.
Ja.
Ich habe mir aber kein Timetable jetzt direkt angeschaut. Aber ich war ziemlicher Fan von seinem Tape. Alright. Wenn es zu ihm keine Fragen mehr gibt, würde ich weiter zu meiner Nummer 3. Jason Away von Penn State. Ich muss sagen, das war meine schwerste Evaluation, weil ich, also für sein Ranking war es die schwerste Evaluation, weil ich könnte argumentieren, dass er zwischen 2 und 5 alles ist. Wenn du einen D-End brauchst und ihn jetzt spielen lassen willst, kannst du sogar argumentieren, dass er gar nicht auf der Top 5 ist. Aber ich komme erstmal zu seinen positiven Sachen, danach versteht ihr auch, was ich meine. Er ist 6'5", 257. Er hat einen verrückten Körper, also wirklich crazy. Er hat richtig, richtig athletische Beine und Unterkörper, legs and ass, wie man schön sagt in Amerika. Sein Oberkörper ist so, gibt so DK Metcalf-Vibes ab. Er ist einfach so ein richtiges Weightroom-Viech, also wirklich komplett aus Stein gemeißelt. Er hat alles, was du als Prototyp-Pass-Rusher willst. Also er hat Power zum Bull-Rushen, er hat Bend, der ist gut. Und er ist absolut explosive. Er ist, glaube ich, im Pro Day eine 4-3 noch was gelaufen. Also geisteskrank für die Size. Aber er ist komplett raw. Komplett. Und hat oft einfach gar keine Ahnung, was er macht. Gar nicht. Sieht man vielleicht auch an seiner Nummer. Er hat die 28 gewählt als D-Liner. Keine Ahnung, warum man sowas macht. spricht auch dafür, dass er nicht weiß, was er macht. Nee, Spaß. Er reagiert zum Beispiel, also als Beispiel mal, zum Beispiel echt oft sauspät auf den Snap, Also er hat eine geisteskrank explosive First Step und überholt damit jeden Tackle, den er will, aber er verschläft einfach den Snap und läuft dann einfach eine Sekunde später als alle anderen los und damit ist der ganze Vorteil weg sozusagen. Er hat auch kein gutes Gefühl, wo ein Play hingehen soll oder wie er eine Edge zu setten hat. Er ist so raw, dass ich sogar Angst hätte, ihn jetzt zu starten. Das war das, was ich am Anfang meinte. Aber er hat halt das Potenzial, der beste End der Liga zu werden. Und das meine ich so, wie ich sage. Also wirklich der beste End der ganzen NFL. Ich hatte ja Rashad Weaver auf meiner 5 von Pittsburgh, von dem ich gesagt habe, der ist ein bisschen langsam, aber hat alles und ist polished in allem. Ich finde, Jason Away ist so das Gegenteil von ihm. Also er hat körperlich alles, was es gibt, alles, was du haben willst, aber du musst ihm halt fast alles noch beibringen. Ich glaube aber dran, dass das passiert in der NFL und dass er dann ein absolutes Monster sein kann. Also sein Floor sehe ich auch, dass er auf jeden Fall dein Starting End bleibt auf einer Seite. Also das ist wirklich sein Floor, weil er so viel Potenzial hat und so viel Raum nach oben, dass ihn, glaube ich, sogar ein mittelmäßiger D-Line-Coach so viel beibringen kann in der NFL.
Darf ich schon reingrätschen?
Ja, gerne.
Wie siehst du dann mit seiner Size? Denkst du, er ist mehr so ein Stand-Up-Linebacker? Oder nee. Glaubst du, er kann so einen richtigen End auch machen?
Auf jeden Fall. Der kann dir auch den Strongside-End spielen. Okay, also der kann auch noch Kilos draufpacken. Der ist jetzt, er sieht schlank aus, aber ist schon 257.
Mhm, also, weil so wie du ihn beschreibst, halt mit dem Speed und allem, könnte er ja so ein bisschen TJ Watt-Rolle übernehmen und auch oft in Coverage gehen und so. Also
kann dass er man auch,
ihn halt variabel einsetzt, das wäre natürlich geil.
Ja, das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du das willst, dass du ihm noch mehr beibringen musst. Also als nur die Pass-Rush- und Run-Aufgaben, die du hast als End. Wenn du ihm dann noch die anderen Sachen beibringen willst, kann er das bestimmt. Aber ich würde jetzt eher sagen, dass das... Also ich glaube, der kann in jedem Scheme spielen und auch jede End-Position, die du ihn spielen lassen willst. Okay. Also, er hat auch, wenn du dir das Tape anschaust, also der ist ein guter Spieler für ein Highlight-Tape, weil dann denkst du, der ist geisteskrank, aber da siehst du halt die ganzen schlechten Plays nicht. Also da siehst du nur das, wo er, also er macht alles einfach nur mit seiner Athletic Ability. Also er hat keine Ahnung, was er macht, aber manchmal klappt es halt so gut, dass es ein Mörder-Play ist. Also im Run hat er oft Plays, wo er einfach mit dem Tackle macht, was er will und deswegen einen saugeilen Stop macht. Aber er weiß halt nicht, wie er das zu machen hat, wenn der Tackle ihm jetzt nicht einfach nur gegenübersteht, sondern ihm die Hände wegschlägt oder so. Also er ist da echt raw, aber hat alle Abilities auf der Welt. Also wie gesagt am Anfang, ich könnte argumentieren, dass er von zwischen 2 und 5 alles ist auf meiner Top 5.
Er würde ich schon First Rounder?
Ja, für die Abilities, die er hat, ist es schon, weil du willst ja in der First Round auch Special Abilities draften. Das ist ja vielen Leuten echt wichtig.
Und mit der 40-Time muss er ja quasi früh gedraftet werden.
Ja, weil das ist alles, was wichtig ist.
Im Notfall stellst du ihn dann auf Tight End einfach.
Ja, genau. Und vor allem diesem Jahr, wo alles inofficial ist.
Ja. Nee, bei ihm glaube ich es aber, weil wenn du das Tape anmachst und nur auf die Explosiveness achtest, das ist schon geisteskrank.
Ich habe vorhin nicht gefragt, ist deine Nummer 4 auch First-Round-Talent? Also wie viele First-Rounder siehst
nee,
du
das ist ja, nee, also meine Nummer 4 war ja der sich die Achillessehne im Januar gerissen hat. Deswegen wäre talentmäßig wäre für mich Second-Rounder. Weil er nicht special und polished enough ist für die Runde 1, aber Runde 2 auf jeden Fall. Ich glaube, wegen der Injury wird er Runde 4 oder später gehen. Je nachdem, was Teams über ihn denken.
Ja, kommt ja auch aufs Medical einfach an. Das wissen wir ja alles nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Ende Runde 2 jemand sich denkt, ach komm, den investieren wir. Wir haben jetzt vielleicht schon, keine Ahnung, eine gute Edge-Gruppe zusammen. Aber nach einem Jahr verlieren wir dann irgendeinen Alten und dann haben wir ihn sein. ein Jahr sitzen lassen und der ist richtig geil.
Ja.
Also da, alright. Also da ist mir auch Sidney Jones eingefallen, der Cornerback von den Eagles, der war ja auch bis zu seiner Verletzung First Rounder gehandelt und dann hat er sich, glaube ich, das Kreuzband gerissen oder sowas. Also etwas, was schon dein Speed beeinflussen könnte. Und der ist dann in der zweiten Runde, eben Ende zweiter Runde, gepickt worden. Also das könnte dann wahrscheinlich dasselbe Schicksal werden wie bei Sidney Jones damals.
Ja, ich weiß nicht,
Sidney Jones. Verletzt, glaube ich.
Ja.
Also ja, noch genau. Später.
Aber Sidney Jones ist halt, war auch First-Round-Talent. Ich weiß jetzt nicht, ob viele Teams Dayo Odingbo als First-Round-Talent valuen. Also deswegen, ich glaube, Runde 3 wird so der Start sein, wo er gepickt werden könnte. Alright.
Okay.
Dann würde ich weitergehen zu meiner Nummer 2. Jetzt wird es langweilig. Quiddipay ist meine Nummer 2.
Okay.
Das ist auch der erste Spieler, für den ich eine Pro-Player-Comparison gemacht habe, weil der mich so krass an ihn erinnert hat. Das war Melvin Ingram. Und ein bisschen Michael Bennett hat er auch, weil Michigan ihn sogar als Nose-Tackle und D-Tackle gespielt hat in Passing-Situationen. Quiddipay ist 6'3", 261. Und das Erste, was man über ihn sagen muss, ist auf jeden Fall twitchy mit Ausrufezeichen. Also geisteskrank twitchy. Er hat, glaube ich, auch, wie hieß die Übung, die er, wo er den Rekord gebrochen hat?
Three Count,
genau. Wo es darum geht, wie schnell du um eine Ecke laufen kannst, theoretisch. Darum geht der Drill. Und dein Bend zu testen, wie gut du um eine Kurve kommst. Und da hat er, glaube ich, also wirklich Elite Wide Receiver, der ihre Zeit unterboten. Und er ist halt 6'3", 261. Dazu ist er unglaublich powerful. Er hat eine sehr gute Short Area Quickness. Und seine Beine bewegen sich wie bei so einer Nähmaschine, also die ganze Zeit im Boden. Und schaut auch echt witzig aus, ihm zuzuschauen. Seine krasse Quickness hilft ihm vor allem, wenn du ihn inside gegen Guards aufstellst, weil die einfach gar nicht damit zurechtkommen. Und das ist halt, wie die Seahawks auch Michael Bennett in Passing-Situationen benutzt haben. Deswegen habe ich den auch ein bisschen mit reingenommen. Und viele Guards sind halt dann total überfordert mit so einer Quickness und Twitchiness inside, wenn du eins gegen eins den blocken musst. Und ich glaube, da kann auch in der NFL echt viel ausmachen, wenn du ihn in Passing-Situationen reinstellst. Sein Effort ist super, sein Hustle bis zum Ende ist super, also er rennt immer dem Play hinterher. Denk, er kann 4-3 DN spielen oder 3-4 Outside Linebacker oder wie bei den Patriots eigentlich überall auf dem Feld. Also ich glaube auch, dass du den in Coverage spielen kannst und da wäre er fast am besten aufgehoben, weil er, glaube ich, alles gut kann. Die Negatives sind nicht viele, aber er hatte nur 19 Starts im College und das sieht man ihm auch ein bisschen an. Also ihm fehlt oft einfach die Erfahrung, schnell zu checken, was auf ihn zukommt und wie man bestmöglich reagiert. Zum Beispiel, wenn Pull-Blocker um die Ecke auf dich zukommt, dann wissen halt erfahrene Leute, dass du dem jetzt einfach eine geben musst und die Edge hart setten musst, damit da halt der Running Back Probleme bekommt. Das fehlt ihm einfach manchmal und da habe ich geschrieben, er hat keine Natural Instincts, aber ich glaube, das kann locker noch kommen, wenn du nur 19 Starts im College hattest. Okay. Ich habe noch ganz am Ende geschrieben, ich denke, es ist wahrscheinlich, dass Jason Owe, meine Nummer 3, in 2 bis 3 Jahren besser ist als er, als Quiddipay, aber Quiddy ist ihm derzeit so weit voraus, dass er für mich meine Nummer 2 ist.
Gut. Jetzt kommt er ja auch aus Michigan, wie ein anderer Spieler, der schon in der NFL ist.
Das ist mir extrem schwer gefallen, die ganze Zeit die Rashan Gary Comparison aus dem Kopf rauszukriegen, weil er ihm auch ähnlich sieht, finde ich. Aber er ist ein ganz anderer Spieler.
Er ist wahrscheinlich besser, oder?
Ja.
Mist.
Auf jeden Fall, ja.
Das hatte ich befürchtet.
Ja.
Weil Rashan Gary ja Strides gemacht hat.
Also ja, zu Rashan Gary muss ich sagen, der war halt gut darin, sich von, also einfach, der wurde fast immer gedoubleteamt bei Runs und die hat er gut gehalten und war halt ein guter Run-Defender, aber er war nie so der geisteskranke Pass-Rusher und Quiddy Pay hat Momente, wo er einfach ultra krass ist im Pass-Rush und da erinnert er mich dann auch echt an Melvin Ingram, der auch vor Jahren First-Rounder von den Chargers war und eine echt gute Karriere hat.
Und auch all over the field gespielt hat.
Genau.
Daran denken, der mit Bosa ganz viel die beiden auf die gleiche Seite und Melvin als Dreier-Technik so spielen lassen.
Und das da genau so sehe ich Quiddy Pay auch. Also das kann der auf jeden Fall. Also er ist so krass, dass Michigan ihn sogar Nose-Tackle spielen hat lassen, wo du normal, also das wird in der NFL nicht passieren, aber das zeigt dir ein bisschen, wie krass er ist. Da stellst du normal Leute hin, die über 300 Pfund wiegen und er hatte da kein Problem mit.
Nice. Dann freue ich mich auf deine Eins.
Ja, die Eins kennt ihr, glaube ich, schon echt lang. Der Johnny kennt sie schon ewig lang. Ja, das ist Jalen Phillips von Miami. Der 6'6", 260 und hier muss ich mir mal kurz Props geben. ich glaube, wir posten das auch mit auf Facebook, auf Instagram mit in den Post rein. Einen Screenshot von der Unterhaltung, weil am 9. März, als noch kein einzig guter NFL-Analyst seine Draft-Rankings veröffentlicht hatte, und noch vor der Free Agency habe ich mir mal so ein bisschen angefangen, die Ends aus dem Draft anzuschauen, weil ich mir dachte, das ist so das biggest need von den Raiders, was sie auf jeden Fall fixen müssen. Und in fast allen Rankings war da Gregory Rousseau von Miami noch die Nummer 1 und Jalen Phillips war irgendwo zwischen 10 und 20. Und da habe ich mir so die ersten 10 angeschaut und dachte mir, oh Gott, Alter, da ist ja gar nichts dabei. Und dann kam ich irgendwann zu Jalen Phillips und ich mache sein Tape an und bin sofort einfach komplett geflasht und schaue alles auf YouTube, was es zu ihm gibt und was ich zu ihm finden kann und schick's dann sofort dem Johnny, um ihm den zu zeigen und sagt, der sieht aus, als würde es einer meiner absoluten Lieblinge im Draft. Und das war am 9. März. Jetzt einen Monat später hat jeder, der wirklich Ahnung hat vom Scouting, ihn auf Defensive End 1 oder Quiddy Pay. Also er ist überall 1 oder 2. Da wollte ich mir einfach,
Leon.
Da wollte ich mir einfach ganz kurz kommen. jetzt zu seinen Positives. Er hat eine unglaubliche Quickness. Er hat einen crazy explosive first step und den Get-Off, von dem ich vorhin geredet habe. Er ist super disruptive, was mir auch extrem wichtig ist. Also egal ob gegen Run oder Pass, ist er super disruptive. Seine Hand-Usage ist super, also er hat super Swipe-Moves und kriegt immer die Hände vom Defender eigentlich los von sich, wenn er da Bock drauf hat. Und dazu kommt, dass er einen Bend hat. Also alles, was ich am Anfang gesagt habe, was mir wichtig ist, ist eine Pass-Rusher, das hat er alles. Und er versteht, wie man eine Edge zu setten hat, also er weiß auch über die Kleinigkeiten, die wichtig sind als End, einfach gut Bescheid. Vielleicht ganz kurz zu seiner Geschichte. Der war 5-Star-Recruit aus der Highschool raus, also das Beste, was du sein kannst, und ist zu UCLA gegangen. Da war er ganz gut, aber hatte zwei verletzungsreiche Saisons und hatte auch mehrere Concussions. Und die Teamärzte bei UCLA haben eine Regel, dass sie dich halt ab einer bestimmten Anzahl von Concussions einfach nicht mehr spielen lassen. Und drei sind's, hat der Roman mir gerade gesagt. Und dann musste er einfach medical retiren, also er musste seine Karriere beenden in dem Jahr. Und dann hat er ein halbes Jahr einfach gar keinen Sport gemacht und hat sich auf sein zweites Hobby oder seine zweite Leidenschaft, die Musik, konzentriert. Aber nach einem halben Jahr hat er den Sport und vor allem Football halt so krass vermisst, dass er gesagt hat, er spielt jetzt nochmal und ist ins Transfer-Portal vom College Football und ist zu Miami transferred. Und da war, glaube ich, dann auch sein Coach, zu dem er damals zu UCLA recruited wurde. Der ist mittlerweile zu Miami und dann ist er zu dem wieder zurückgegangen. da war das Ganze, da war er dann 2019, Anfang 2019 wieder und hat da aber ein komplettes Jahr einfach nur mittrainiert, um ready zu sein, wenn er dann wieder spielt, was ich auch eigentlich einen ganz guten Move finde, dass du wirklich ready bist, wenn du schon Comeback machst. Und das hat er dann 2020 auch bekommen, sein Comeback, und war einfach nur überragend gut. Also das ist für mich auch das einzige Negative, was ich bei ihm sehe, wären die Injuries. Also das ist das einzige Negative, was ich gefunden habe, was viele anmarkern. Aber für mich ist das absolut kein Concern, weil er auch null vorsichtig spielt. Also er spielt nicht so, als hätte er Angst, sondern er spielt sogar das totale Gegenteil. Er spielt total reckless. Also es ist richtig geil, ihm zuzuschauen. Für mich ist es der beste Pure Pass Rusher seit Nick Bosa vor 2 Jahren. Also auch besser als letztes Jahr alles, Chase Young. Und für mich ist es ein Top 3 Spieler in dem Draft und wahrscheinlich in jedem Draft ein Top 5 Spieler. Also ich liebe, liebe, liebe diesen Spieler. Also bin überzeugt davon, dass er absolut einschlägt in der NFL.
Krass. Das ist auf jeden Fall eindeutig dann.
Ja, also der ist für mich auf einem anderen Planeten als die anderen Spieler.
Ja, ganz witziger Funfact, da war, ja, ich erzähl nur den Funfact, da war nicht nur 5-Star-Recruit, glaube ich, sondern sogar Number One Recruit in dem Jahr und war im gleichen Jahr wie Chase Young und war sogar der besser gerankte Defensive End als Highschool-Spieler.
Ja, ja.
Also für mich hat er durchgezogen. Ja.
Ja, für mich hat er alles, was du brauchst. Du machst das Tape und siehst sofort, dass der einfach geisteskrank gut ist. Und ich habe mir alles von ihm angeschaut, was ich gefunden habe, und ich sehe kein Negative, warum er in der NFL keinen Erfolg haben sollte. Also keinen.
Bin ja gespannt.
Yes.
Meine Frage wäre, wo du ihn picken würdest. Also, denkst du, der ist schon Top 10?
Meinst also, du mit den Teams, was sie für Needs haben jetzt schon?
Ja, genau. Also, weil Top 5 wird er ja wahrscheinlich nicht.
Genau, ja. Also, Nummer 4 sind die Falcons, die könnten ihn definitiv gebrauchen. Da würde ich sofort sagen, auf jeden Fall. Aber ich glaube halt, dass die was anderes, die wollen entweder runter traden oder da eine andere Position füllen, so was man bisher sieht. Aber ich würde als GM von den Falcons ihn auf jeden Fall nehmen an der Position, weil ich glaube, dass die eine O-Line haben, die okay ist, und da haben sie auch viel investiert. Und der Draft ist ja ziemlich tief, was O-Liner angeht. Das kannst du auch später noch füllen. Aber so einen komplett, also für mich ist es ein generational Pass Rusher, was man oft sagt, aber das ist er für mich wirklich. Und deswegen ist die 4 auf keinen Fall zu hoch für ihn. Auch die Bengals bräuchten auf jeden Fall an 5 einen Pass Rusher. Und da wäre es, glaube ich, schlauer, einfach den besten O-Liner zu nehmen.
Ja.
Aber an 6 ist ja Miami zurückgegangen. Wenn die geisteskrankeste Defense der Liga haben wollen, können die den auch nehmen. An 7 sind da die Lions.
Ja.
Ja, also Lions brauchen eh alles. Die können ihn auch definitiv gebrauchen. Und die wollen ja eh Defensive Football spielen. Da kannst du dir gleich mal deinen Cornerstone holen. Also.
Was ist mit Jeff Okuda? Hallo?
Der kann ja immer noch, also der hat ja wirklich immer noch Potenzial. Ja. Er war halt vielleicht nicht den dritten Pick overall wert, aber das sieht man nicht nach einem Jahr. Yes. Vielleicht noch zu 2 Spielern ganz kurz was, die mir sehr gut gefallen haben beim Schauen, aber meiner Meinung nach sich sehr ähneln in einer Sache, dass sie leider zu leicht sind, um, glaube ich, NFL End zu spielen. Das ist einmal Ronnie Perkins von Oklahoma und Azeez Ojulari von Georgia. Die sind auch sehr ähnliche Spielertypen. Also erstmal zu Azeez Ojulari, weil mir der besser gefallen hat. Der ist extrem tough und spielt super aggressive und physical, obwohl er undersized ist für ein End. Der nimmt Pullblocker auf und gibt den wirklich eine mit und settet seine Edge immer hart. Aber halt leider undersized. Und wenn du undersized bist, musst du einen super Bend haben, um noch Pass Rush würdig für die NFL zu sein, sage ich mal so. Aber den hat er leider nicht. Also er hat keinen tollen Bend. Und ich finde, der sollte auf jeden Fall zu Linebacker converten und könnte da auch wirklich gut werden, weil er halt wirklich tough und aggressive spielt und immer gute Instinkte zum Ball hat. Also wirklich gute Instinkte. Und da wäre meine Comp auf jeden Fall KJ Wright, weil der hat auch also Aziz Ojulari hat, das ist einer, was ihr vorhin gefragt habt, der hat das im College gemacht. Die haben den öfter auch mal Tight Ends oder Running Backs einfach covern lassen, obwohl er End war. Und er hat mit der Hand im Boden gespielt, er hat aufrecht gestanden bei manchen Plays, also der hat alles gemacht. Deswegen glaube ich auch, dass er Linebacker spielen kann und mit Coverage jetzt nicht total überfordert wäre. Und für mich wäre die Comp KJ Wright, der halt auch echt groß ist und so eine Mischung zwischen Outside Linebacker und D-End ist. Und die Seahawks haben KJ Wright auch manchmal Pass rushen lassen. Und genau so sehe ich Aziz Ojulari und das wäre der perfekte Fit für ihn in der NFL, meiner Meinung nach. Bei Ronnie Perkins ist es ähnlich. Die haben auch ähnliche Size. Der hat einen super Motor und macht mega Spaß, ihm zuzuschauen. Und er hat einen super Feel, wo das Play hingeht. Und er spielt auch Physical, er hat aber leider wenig Power. Das hat Aziz Ojulari schon. Und Ronnie Perkins, wegen der wenigen Power und weil er leider zu klein ist oder zu small, er ist ja nicht klein, sondern einfach hat nicht genug auf den Knochen sozusagen. Und wird deswegen auch von größeren Tackles oft sehr leicht bewegt. Ronnie Perkins müsste beweisen, dass er in der NFL mit mehr Gewicht spielen kann. Also, dass er sich, keine Ahnung, 20 Pfund draufhaut, hat er, glaube ich, bis zum Combine gemacht, weil in der Season sah er aus wie 230 bis 240 oder hat er auch gespielt, stand auch bei Oklahoma. Und im Pro Day war er 253. Also, ich glaube, der wird versuchen, End zu spielen. Aber das kann halt auch gut nach hinten losgehen, dass du dann einfach nur langsam bist und deine Quickness verlierst, wenn du das probierst. Bei Aziz Ojulari bin ich mir sicher, wenn du den auf Linebacker switchst, dass der auch echt gut wird. Ronnie Perkins fand ich eine echt schwere Evaluation und glaube aber trotzdem, dass er auch als Stand-Up-Linebacker einen besseren Shot hätte in der NFL als Pass-Rusher. Aber so wie es aussieht, probiert das als Pass-Rusher. Und die beiden fand ich halt extrem ähnlich. Die haben mir sau viel Spaß gemacht beim Schauen und sind super physical und lieben das Footballspielen. Also das siehst du ihn an. Aber ich glaube, sie sind zu leicht, um in der NFL wirklich End spielen zu können, jedes Down.
Du hast ihn vorher schon angeschnitten, dass du den, der ewig lang auf 1 eigentlich war, oder Pre-Draft-Vorbereitung quasi auf 1 war mit Gregory Rousseau. Was war da so dein Takeaway von denen? Weil der ist ja auch im Draft-Media jetzt ein bisschen geslippt und immer so hoch. Ja. Was sind dem seine Weak Points? Warum ist er geslippt?
Also er war auch bei Miami, hat letztes Jahr nicht gespielt, aber das Jahr davor, als Jalen Phillips noch nicht gespielt hat, hatte er, glaube ich, 14,5 Sacks oder 15, irgendwie sowas. Echt viel für College. Er ist 6'7", 266, also echt guten Bild, aber das erste, was ich geschrieben habe, all hype, no tape. Also es ist wirklich alles Hype. Du siehst die Sack Numbers und du siehst den Körper und du siehst, wie schwer und groß er ist und jeder nimmt ihn auf die 1. Aber die Leute schauen anscheinend einfach kein Tape, wenn es nach mir geht, weil wenn du dir mal die ganzen Sacks anschaust, alle lieben ihn wegen den 15 Sacks, aber wenn du dir dann jeden nacheinander anschaust, was ich gemacht habe, ich habe mir zu Rousseau am zweitmeisten von allen Spielern angeschaut nach Phillips, weil ich es verstehen wollte, ganz früh schon, warum den alle so hoch haben und ich es nicht verstanden habe. Und ich war krass enttäuscht, als ich es angeschaut habe. Entweder es sind so Second-Effort-Sacks, also Plays, wo alles gut gecovert ist und der QB einfach 8 Sekunden in der Pocket rumrennt und ihm sozusagen dann in die Arme rennt und er so einen Clean-Up-Sack macht, aber das ist halt kein guter Pass-Rush. Das ist halt unrealistisch, dass das in der NFL 15 Mal passiert. Außer wenn du Vic Beasley bist, bei dem hat es ein Jahr mal funktioniert und dann war er Sackleader. Oder es war, wenn er 1-gegen-1 inside gestellt wurde. Also die Hälfte aller Sacks waren einfach inside one-on-one gegen den Guard und seine Hände waren dann, er hat immer denselben Move gemacht und er war einfach zu schnell für die. Aber das ist halt auch total unrealistisch in der NFL, weil er dafür nicht gut genug gebaut ist, dass du den immer inside spielen lässt. Bei keinem Sack oder Play dachte ich mir bei dem, wow, krasses Play. Es gibt zwar gute Plays, aber kein einziges Special Play. Und er spielt auch soft. Also tut mir leid, so sagen zu müssen, aber er spielt jetzt nicht, als hätte er so richtig Bock, einem O-Liner richtig eine zu geben oder richtig Bock auf Kontakt hat er. Sieht für mich nicht so aus. Und deswegen verstehe ich es bis jetzt immer noch nicht, warum der so hoch geratet war. Ich glaube, dass sich viele in die Trades verliebt haben. Was die Zahlen angeht, weil ich sehe nicht mal so krasse Elite-Trades bei ihm. Also er hat nicht mal einen krassen Get-Off oder einen krassen First-Step oder einen krassen Bend oder so. Ich verstehe es nicht, warum alle ihn so hoch gerankt haben. Und mit dem Körper und viel NFL-Coaching kann mich das natürlich in den Arsch beißen, aber das, was ich auf, dass er noch ein guter Spieler wird, aber das, was ich auf Tape gesehen habe, gibt mir wenig Hoffnung jetzt, dass er, also er ist auf keinen Fall ein Top-5-Spieler für mich. Auf keinen Fall.
Nice.
Und ich will ihn jetzt auch nicht haten, weil ich irgendwas gegen ihn habe, sondern ich verstehe es einfach wirklich nicht. Ich hoffe, er wird super. Ja. Für ihn hoffe ich, dass er super wird. Und
soll da ganz cooler Typ aber, sein.
Genau, ja.
Ich glaube, du hast gerade das Video von Phillips geschickt, dass Gregory quasi sein Hype-Guy dann die ganze Saison war, als er Opt-out war.
Genau. Also, dieser einen 2019, als Rousseau noch gespielt hat und Phillips dieses eine Jahr ausgesessen hat, haben die immer zusammen trainiert. Und ich glaube, Jalen Phillips hat bestimmt 20 Pfund zugelegt oder noch mehr und alles nur Muskelmasse. Und die haben immer zusammen trainiert. Und er ist bestimmt ein geiler Typ. Ich hoffe, dass einfach beide saugut werden. Aber was ich am Tape gesehen habe, ist es absolut underwhelming. Wie gesagt, all hype, no tape steht drüber. Und das ist genau das, was ich gesehen habe.
Nice. Yes, ich habe sonst keine Fragen mehr zu der Edge-Class.
Falls ihr noch was wissen wollt.
Doch, du hast das vorhin schon angesprochen mit, du denkst, die Class ist tiefer als die letztes Jahr.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Was aber, keine Ahnung, es gab jetzt letztes Jahr auch niemanden, der dann überrascht hat, finde ich. Also bei dem man, der dann überraschend gut war. Also es war nur Chase Young und selbst der wurde dann, also der spielt auch eher, weiß nicht, der wurde dann auch gegen, als sie rausgeflogen sind, die ganze Zeit von Gronk geblockt, oder? Ja. Also er ist zwar sau physical, aber selbst er hatte dann so Momente, wo er einfach sich von einem Tight End hat blocken lassen.
Habe ich einen ganz guten Podcast zugehört.
Chase Young wird, glaube ich, auch ein echt guter NFL-Spieler, aber ja, jetzt nicht so dein 15-Sack-Guy oder so. Und ich glaube, Jalen Phillips kann das sein. Und sonst sind die Spieler auch nicht drinnen, außer dass es vielleicht meine drei werden könnte. Aber der braucht halt auch viel Arbeit, Jason Away. Aber sonst, es sind einfach overall echt gute Spieler und deutlich weiter als die letztes Jahr.
Ja.
Obwohl ich auch sagen muss, ich habe mir echt viele angeschaut und ich habe eigentlich versucht, eine andere Top 5 zu haben als Sims, aber am Ende ist es dabei rausgekommen, dass ich einfach nur seine 5 und 4 getauscht habe und der Rest gleich ist, weil ich nach der 5 nicht mehr viele hatte, die mir besonders toll gefallen haben. Also es ist jetzt keine so richtig tiefe Class, es ist einfach nur tiefer als letztes Jahr. Also wie gesagt, Ronnie Perkins, Aziz Ojulari haben noch rausgestochen, aber die können halt, denke ich, kein End spielen. Dann gab es noch Carlos Boogie Basham von Wake Forest. Weiß nicht, da muss ich auch nicht viel dazu sagen, aber der war jetzt für mich kein Top-5-Spieler. Und sonst beim Senior Bowl fand ich Cameron Sample von Tulane. Sah nicht schlecht aus in den One-on-Ones. Und so, als könnte er echt gut werden in der NFL. Und Tulane hat jetzt, glaube ich, auch nicht das beste NFL-Coaching. und da könnte man nochmal ordentlich was rausholen, weil der hat einen krassen Körper für einen NFL-End. Also der ist 6'3", 280 und ich glaube, der könnte echt noch was werden, aber sonst. Es gibt noch einen Typ, der heißt Peyton Turner, der hat auch einen super Körper, aber spielt absolut nicht so. Lässt sich oft einfach irgendwo rumschieben. Sonst, also es, nach 5 gibt es nicht mehr so viel, die mir Top 5 worthy waren, aber es ist besser als letztes Jahr.
Ich habe mir die Class vom letzten Jahr gerade angeschaut. Der zweite war ja Kayson. Und der hat ja auch wenig gerissen. Eigentlich gab es keinen, wo man sagen würde, ja, der, also von dem ist mir gerade ein Highlight im Kopf.
Ja, also die Gross Mados weiß ich noch.
Ja, wollte ich ja gerade sagen.
Ja, aber ja, vielleicht auch nur wegen dem Namen, nicht weil er viele Plays gemacht hat. Und ja, Chaseon war so ein Athletic Freak. Mal schauen, was aus dem noch wird, weil das fand ich damals schon komisch, dass die Jaguars den gedraftet haben, weil ich fand, der war so ein leichter End und das hatten sie ja schon mit Josh Allen. Da habe ich ein bisschen nicht so ganz verstanden, was ihr Plan war mit eigentlich zwei Weakside Ends. Keine Ahnung.
Ja.
Vielleicht haben sie deswegen den First Overall Pick. naja.
Wow. Na gut. Cool.
Das waren meine Rankings. Ich würde jetzt mal abgeben an Ale. Ich habe genug geredet. Ja. Viel Spaß mit seinen Linebacker-Rankings.
Also, ich habe mir einige Linebacker angeschaut heute und es gibt super viele, wo ich denke, also selbst so in der dritten Runde, dass die spätestens nach einem Jahr Starter werden könnten, weil es gab so viele, die explosiv und schnell waren. Und wenn ich mir Linebacker anschaue, schaue ich mir, wie schnell kommen sie von Sideline zu Sideline. Also im Spiel, wie schnell schaffen sie es eben bei möglichen Screens oder sowas schnell am Receiver da zu sein. Und da gibt's dieses Jahr sehr viele, die das können, die dann aber andere Defizite haben. Aber also die Linebacker, die gerade von College kommen, sind alle super schnell und explosiv. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Und was halt auch noch wichtig ist für mich, ist halt die Tackle-Sicherheit und auch allgemein, dass sie sich nicht wirklich rumschubsen lassen innerhalb der Tackles. Also ich schaue mir jetzt sozusagen nur Inside-Linebacker in einer 3-4 oder halt normale 4-3 Linebacker an. Und ich habe jetzt eine Top 5, aber für den fünften Platz konnte ich mich lange nicht, also bis eigentlich kurz vorm Podcast nicht entscheiden, wen ich auf der 5 habe. Und das wurde am Ende Jamin Davis von Kentucky. Der ist eine 4-3-7 gelaufen, was jetzt wahrscheinlich eher so eine 4-4-5 ist. Und der war, wenn man sich die Tapes anschaut, das war schon richtig krass. Der ist super schnell, macht richtig schöne Tackles, aber ich weiß, also ihm fehlt so ein bisschen das Etwas, also vor allem bei der Pass-Coverage hat man gesehen, dass er, also die Interceptions, die er gemacht hat, die würde jeder machen, der zwei Hände hat, weil da waren wirklich so, der Quarterback wirft einfach direkt auf ihn und von ihm war keine große Meisterleistung gefragt. Und was mir noch an ihm sehr gut gefällt, ist, dass er 6'4 groß ist und 234 Pfund, also schon ordentlich, und dann auch noch eine Sub-4-4 zu laufen, zwar am Pro Day, ist aber trotzdem eine gute Leistung. Und ja, also ich kann mir vorstellen, dass wenn ein NFL-Team ihn draftet, könnte er sofort als Special-Teamer arbeiten und dass er dann langsam ins Linebacker-Squad mit rotiert wird. So, zu meiner 4, die wird in
vier... Darf ich noch kurz was einwerfen? Ich fand, dass er so ein bisschen vom Körper aus gesehen hat wie Devin White von den Bucks und dass er auch vom Speed ähnlich ausgesehen hat.
Ja, also die sind beide sehr schnelle Linebacker, das ist mir auch aufgefallen. Aber ich glaube, dass Devin White schon ein deutlich besserer Pass-Coverer ist.
Also, und ich glaube, er ist halt physischer. Ich weiß nicht genau.
Ja, genau.
Das ist, also, aber das könnte er ja vielleicht noch lernen. Aber das wäre ein geiler Spieler, zu dem er ranwachsen kann.
Ja, also was mir aufgefallen ist, der wurde sehr oft in Special Teams verwendet und da hat er auch jeden, also jeder, der in seinem Weg war, einfach komplett umgeblasen. Also wenn er mit Schwung kommt, und das kommt er sehr häufig, da sind die 240 Pfund schon wie eine Dampfwalze. Also das sah schon sehr krass aus, wie schnell der werden konnte, obwohl er also so eine große Size hat.
Ja, also ich habe mir den auch schon angeschaut, weil die Raiders ja auch auf jeden Fall einen Linebacker gebrauchen können. deswegen habe ich mir die Linebacker auch schon angeschaut. Erstmal, ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Ich hätte gar keinen Bock gehabt, eine Top 5 zu machen, weil so viel Talent in der Draft-Class ist.
Ja.
Kurz zu Davis. Ich finde, wie heißt nochmal der krasse Linebacker von den Colts? Mir fällt gerade jetzt der
Darius
Name.
Darius Leonard.
Genau, Darius Leonard, an den hat er mich ein bisschen erinnert. Auch wie er sich bewegt und so, weil die so große, gangly Typen sind mit langen Armen, aber echt Speed haben.
Aber Darius Leonard kann halt auch covern. Also, und ist auch
relativ
gut. Und es fehlt halt dem Jamin Davis. Also, ich könnte mir vorstellen, dass der in der 3-4, also als Rushing Linebacker kommen könnte, also außen. Also da könnte er relativ gut sein und wenn er nicht so oft covern müsste, aber ich schaue mir halt die Inside Linebacker beziehungsweise die 4-3 Linebacker an und da fehlt ihm halt auf jeden Fall die Ability bei der Pass Coverage. Mhm. Also um halt weiter oben mit dabei zu sein.
Ja.
Genau, und jetzt zu meiner 4, die ist bei den meisten Rankings, die ich gesehen habe, die ist er in der Top 2, aber bei mir ist er einfach nicht drin, und zwar Jeremiah Owusu-Koramoah. Brett Coleman hat den auch auf der 1, aber ich weiß, also dann muss ich mir gerade genau das Spiel angeschaut haben, wo er einen super schlechten Tag hat, weil... Also ich habe mir zwei Spiele von dem angeschaut, weil ich eben das beim ersten so verwundert war. Aber in beiden Spielen ist er einfach nicht tackle-sicher. Also der ist so oft an Tackles vorbeigesprungen oder hat so solche Slingshot-Tackles gemacht, wo er sich an den Spieler hinwirft und dann den nicht zu Boden bekommt, wo man, wenn man in der NFL so anschaut und denkt sich, wie kann der 4 Tackles breaken? Und es sind halt genau die Tackles, die der macht.
Ja. Und die einen verrückt machen als
Ja, genau.
Und, ja.
Also ganz oft, also auch bei das war bei einer Option, da ist er nach vorne gelaufen, hat nicht die Option abgewartet und ist einfach auf den Quarterback draufgesprungen und der Running Back geht vorbei und macht einen 6-7 Yards Run. Und ich finde, also als Linebacker musst du halt tackeln können und das sicher. Und das hat er halt nicht gemacht. Also für mich, also würde ich eher so Athletes bewerten, dann wäre er viel weiter vorne, aber als reiner Linebacker sehe ich ihn halt nicht. Ich sehe ihn eher so wie Jeremy Chinn, der auch als Linebacker /Safety in der Draft Class gelistet wurde. Und ich würde ihn auch so als Nickel sehen. Und der ist schon vom Talent her richtig gut. Aber für einen Linebacker fehlt mir halt so die gewisse Sicherheit. Und was noch dazu kommt, ist seine Size. Er ist 6'1 und wiegt 215 Pfund. Das ist für einen Linebacker etwas undersized. Also an den Pfund kann er noch arbeiten, aber an der Größe halt nicht. Und die meisten wollen halt eher größere Linebacker. Und deswegen ist er nicht in der Top 2, wie es bei den meisten anderen ist. Aber würden wir sozusagen Athletes die alle spielen können, dann wäre er sehr weit vorne. Also der erinnert, also ich habe auch viele Comparisons gesehen, dass er Isaiah Simmons sehr ähnlich ist, der auch ein bisschen alles gemacht hat im College.
Ja.
Und was noch ein kleiner Nachteil ist, dass die in Notre Dame eine sehr einfache Defense gespielt haben. Und dann ist halt die Frage, also der hat halt immer Off-Ball-Linebacker gespielt, egal was. Also die haben sozusagen sich nicht großartig auf die Offense der Gegner eingestellt. Und
sondern ihr Ding gespielt.
Ja, genau. Also, und da könnte es halt auch sein, wie würde er mit deutlich schwierigeren Schemes zurechtkommen? Und ja, das ist halt ein weiteres Fragezeichen.
Also was ich von ihm gesehen habe, finde ich, hat er sau viel Potenzial, aber du hast auf jeden Fall recht darin, dass er überhaupt noch nicht polished ist. Also du musst ihm noch echt viel beibringen, damit er ein guter Linebacker sein kann. Und das mit dem Tacklen ist mir auch aufgefallen, weil das halt sowas ist, was einfach so No-Go ist für Linebacker.
Ja,
also. Und ich glaube, er hat wirklich sau viel Potenzial und ist deswegen auch in den Top 2 von den meisten Leuten. Und die Größe finde ich jetzt nicht so schlimm, aber das Gewicht, muss er schon noch ein bisschen was draufpacken. Aber
das sind sein Gewicht vom Pro Day und da, also im Combine, da ziehen sie sich ja alle immer komplett aus. Ich habe jetzt kein Foto gesehen, wie er sich da gewogen hat, aber da sind meistens dann die Schuhe mit drauf und die Anziehsachen, damit halt noch ein paar Pfunde dazukommen.
Ja.
Deswegen.
Ja, mal schauen. Manche nehmen ja auch für Pro Day ab, damit die Athletic Numbers besser sind. Also vielleicht ist er auch so 2,20, 2,25, so sah er für mich aus in der Season. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und
also ich denke schon, dass er ein sehr guter NFL-Spieler werden wird, aber nicht als so einen klassischen Linebacker. Also da fehlt ihm sozusagen einfach die Statur. Also außer, keine Ahnung, der schafft eine krasse Entwicklung und ist dann der beste Linebacker. Aber so von den Voraussetzungen her sehe ich ihn nicht als einen der Top 3 in diesem Jahr. Ja. So, dann zu meiner 3. Die ist Jabril Cox von LSU. Der ist 6'4 und 231 Pfund. Und also was mir sehr gut gefallen hat, der hat extrem schnell lesen können. Also der hat das Backfield gelesen und bevor sich jemand, ein anderer Linebacker, überhaupt auch nur eine Richtung ausgesucht hat, der war schon auf dem Weg und hat dann viele Tackle for Loss gemacht. Und also der hat mich schon sehr, sehr überrascht, wie schnell seine Reads waren. Und also zu seiner 40-Time habe ich gelesen, dass er ist hier noch nicht gelaufen. Aber er anvisiert eine 4-4 und die hat er, also auf Tape hat es auch so ausgeschaut. Also der konnte durch Eddies durchlaufen, untouched, weil er so, eben so schnell war. Und also das ist schon richtig heftig. Und er ist auch ein Big Guy und das gefällt mir halt auch bei Linebackern. Also 6-4 und über 230 Pfund, also da kannst du halt mitarbeiten. Und
also als wir letztes Jahr die Madden-Liga hatten, da habe ich den gedraftet und hatte den dann immer als Mittellinebacker. Und da hatte er auch, glaube ich, eine saugute 40-Time. Also immerhin Madden sagt, dass du recht hast.
Ja.
Dass die Numbers auf jeden Fall gut sein werden für den.
Ja, also der gefällt mir schon sehr gut. Also während die anderen, die in der Top 2 nicht noch mal ein Stückel besser als er, dann, also ich hätte nichts dagegen, wenn die Eagles den draften würden in der zweiten Runde, ich sag's mal so. und ja, also das ist schon ein sehr guter Spieler. Also
dem habt ihr dann zwei Cox in der Defense.
Ja, das ist wichtig.
Das Wichtigste.
Ja.
Okay, dann zu meiner Nummer 2.
Denkst du, Cox ist First-Rounder? Also ist das für dich First-Round-Talent?
Oder in der Draft-Class also, First-Round-Talent? Ich glaube, in den richtigen Händen schon. Ich könnte ihn sehen, dass er so dein Main-Guy auf Linebacker ist. Und also viele Teams spielen ja auch mit einer 4-2 inzwischen. 4-2 mit einem Nickel. Und da würde er auch auf dem Feld bleiben. Und wenn du als Team sozusagen einen Every-Down-Linebacker brauchst, dann könnte man sich schon vorstellen, den in der Ende zweiten Runde zu holen. Also Ende ersten Runde zu holen. Also die Meinung könnte ich schon vertreten. Also so relativ früh einen Pick zu machen. Genau. Also zu meiner Nummer 2 erstmal nur Größe und Gewicht, 6'4, 6'4 und 260 Pfund.
Alter.
Das ist. Aber auf dem Spielfeld schaut er halt aus wie 230. Der muss praktisch nur aus Muskeln bestehen. Das ist Savin Collins von Tulsa. Das ist ein Viech. Also das ist abnormal. Also der immer wenn er blitzen war, hast du gesehen, dass da ist einfach ein Tackle und der Tackle kann ihm nichts anhaben. Also der ist eine relativ langsame 40 Yard gelaufen mit einer 4-6. Aber die auf dem Game, also im Game sieht man das eigentlich fast gar nicht. Also der hat auch ultra schnelle Reads und das sieht man auch, indem er hatte die zweitmeisten Interceptions. Also von so einem Big Guy auch noch so viele Interceptions und es sind keine, wo er angeworfen wurde, sondern der musste richtig einen Effort geben, damit er zur Interception kommt. Also das ist echt ein Freak sozusagen. Also das ist abnormal, dass der mit 260 Pfund so schnell vorankommt und das, also ich denke mal, dass der am wenigsten Probleme haben würde zu blitzen. Also der ist auch für mich der prädestinierte 4-2 Nickel Formation Linebacker, wo du den auch zum Blitzen schicken kannst. Und also der
so ein bisschen wie die Patriots immer mit Dante Hightower machen und dann wird der von einem Running Back aufgepickt und der hat halt genau. Gar keine und Chance gegen ihn.
Also wie auch im Super Bowl. 200 Pfund Linebacker, wie soll er 260 Pfund blocken? Also ja.
Wie groß ist
6'4.
Weil ich habe gerade nachgeschaut, Dante Hightower ist 6'3 und 260, also genau dasselbe eigentlich.
Also ich habe auch bei deinen Ends mitgehört, die meisten sind kleiner als er und wiegen ein bisschen weniger. Und hat, also der kann covern, der kann blitzen, also ich würde ihn auf jeden Fall, also in der Top 16 könnte ich ihn schon sehen. Also
krass.
Also wenn
vom
ein
Talent
Team,
her, meinst du?
Ja, vom Talent her, aber ich glaube nicht, dass Teams für einen Linebacker, der nicht sozusagen als, also weil die meisten Leute sehen ihn nicht als Generational Talent, sondern eher als Project. Und ja. Viele haben halt auch Angst, dass wegen seiner 40-Time, dass er sozusagen zu langsam ist für die NFL. Aber im Game-Tape hat es halt eben gar nicht danach ausgeschaut. Also der ist auch immer, also wenn so Quick-Outs und so, ist er überall mit hinterhergekommen. Also ich sehe da eigentlich noch kein Problem in der NFL, dass er auch da die Klasse mitbringen könnte.
Wie ist denn das mit seiner Quickness? Weil das finde ich immer fast noch wichtiger für Linebacker, dass die, also der Top-End-Speed ist auch wichtig, aber dass sie vor allem sich schnell drehen können oder sowas, was Coverage angeht und Richtungswechsel sind sehr wichtig, finde ich.
Ja, also das kriegt er eben schon hin. Also das Einzige, was ihm fehlt, ist halt Top-End-Speed. Also das sieht man auch im Film. Also wenn sozusagen der Running Back durch ist, ist er durch. Also da.
Ja. Aber also du meinst, hinterher hasseln braucht er nicht mehr.
Ja, aber genau. Das kriegt er nicht hin. Aber ja. Also mit seinen Reads kommt es erst gar nicht dazu. Also.
Und das ist die Aufgabe von einem Safety meistens und nicht
genau,
von.
Genau. Also der schafft es locker, den Fullback in den Tackle reinzudrücken und die da zu halten. Also
geil.
Also der war so disruptive und also mit ihm hast du praktisch eine Überzahlsituation, egal wo der steht. Und das hat mir halt so sehr an dem gefallen.
Ja.
Okay, und dann
Ich habe hier nur eine Frage zu sagen. Ja. Weil hat in Tulsa gespielt. Genau. Wie sehr siehst du das mit rein, dass deren Competition jetzt nicht die beste war und dort nicht die besten Athletes unbedingt da waren? Also denkst du,
ja, also das ist immer ein Fragezeichen. Also hatte ich auch die Bedenken, aber also ich denke, dass auch wenn die Gegner nicht so die stärksten waren, dass das trotzdem translaten wird, weil sozusagen das, was bei ihm sehr aufgefallen ist, ist halt, wie er sozusagen alle rumschubsen konnte. Und also klar, in der NFL werden die ein bisschen schwerer sein, aber ich denke trotzdem, dass er sozusagen also zurechtkommen würde in der NFL. Und ja, also deswegen, also das ist immer ein Fragezeichen für mich, wenn jemand aus der aus einer nicht so krassen Division rauskommt. Aber also deswegen zum Beispiel ist Nick Bolton bei mir in keiner Top 5, obwohl es in vielen auch mit in der Top 5 sind. Weil der spielt auch in Missouri und die haben sich von jedem wegklatschen lassen. Und ja, und aber also ja, also ich verstehe die Bedenken, aber ich denke, dass er trotzdem so ein Freak ist, dass also die Defizite, die er haben könnte oder die auffallen könnten, sind auf jeden Fall wegzutrainieren. Also es ist also vielleicht bei der Speed hat man ein Problem. Ich denke mal, dass die das hinbekommen würde, dass er ein paar Pfunde verliert und dann auch an der Speed ein bisschen also schneller wird. Und aber so vom Raw Talent ist er schon sehr, sehr weit vorne. Also das hat jetzt auch nichts mit seinen Gegnern, die er im College hatte, zu tun. Okay. Dann zu meiner Nummer 1. Das ist eigentlich bei jedem die Nummer 1. Das ist Micah Parsons. Der ist 6'3", 245 und ist eine 4,39 gelaufen. Im Pro Day, also ungefähr 4,45, also maximal. Und der ist halt auch heftig. Also das einzige Negative bei ihm ist die Pass-Coverage, weil die ist ausbaufähig, aber nicht so suboptimal wie bei Davis. Aber was der gegen den Run macht oder beim Pass-Rush, also das habe ich selten bei einem Linebacker im College gesehen. Also der hat, also den haben die auch als im Vierpunktstand aufgestellt und also der war richtig heftig. Der ist halt der Generational Talent und würden nicht die Top 4 alle Quarterback picken, dann wäre er auf jeden Fall in der Top 4 mit dabei. Also
glaube ich auch. Es ist ja so rare, dass du einen Linebacker nimmst, vor allem einen mit der Größe und Gewicht und ihn Kickoff-Returns lässt.
Ja, also der war insane schnell.
Der hat Special Teams gespielt und durfte einfach den Ball returnen. Also es ist geisteskrank.
Und das bei Penn State, die keine schlechten Athletes haben.
Ja, genau.
Also der ist nochmal ein Stückel besser als der Collins. Mhm. Und also was der im Pass Rush und im Run gemacht hat, oder wenn der Ball gefangen wurde und der Gegner dann anfängt zu laufen, wie der die dann hinterherjagt und dann einfach zu Boden ringt, das ist, also habe ich bisher noch nicht gesehen. Also das ist schon insane, was der macht.
Vor allem, er schaut auf den Tape, finde ich, das habe ich, glaube ich, vor einer Woche in unsere Gruppe geschrieben, weil ich ihn mal gegoogelt habe und so krass überrascht war von seiner Size, also von seiner Größe und von seinem Gewicht, weil er spielt halt wirklich, als wäre er 6'0" und würde 230 Pfund wiegen oder 220, weil er so insane schnell ist und so sich so normal bewegt und nicht so schwerfällig oder so unkontrolliert, also, wie es manchmal große Spieler machen.
Also es bemerkt man halt null, dass er eher ein Big Guy ist.
Ja, genau.
Genau. Ah ja, und also die es knapp nicht in die Top 5 geschafft haben bei mir, ist Monty Rice von Georgia und Chaz Surratt von North Carolina. Bei Surratt ist das Problem, dass der hat ultra wenig Erfahrung. Der hat 1,5 Saisons nur Linebacker gespielt und davor war er Quarterback. Und das ist halt immer so ein Fragezeichen, weil man sieht einfach, dass er keine Erfahrung hat als Linebacker. Der macht schlechte Reads oder allgemein merkt man einfach, der hatte noch keine Erfahrung. Aber was seine Königsdisziplin praktisch ist Pass Rush. Der hat fast 10 Tackles gemacht in der letzten Saison und das in einer verkürzten College-Saison und das ist schon richtig stark. Vor allem, dass der spielt ultra physical und das dafür, dass er davor Quarterback gespielt hat, das ist schon krass, wie er sich da entwickelt hat in der kurzen Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass irgendein Team ihn in der Mitte picken würde, einfach um zu schauen, in was könnten wir den verwandeln. Weil der hat, ihm fehlt halt die Erfahrung, aber ich glaube, wenn sozusagen ein Team geduldig sein könnte, könnte man viel aus ihm rausholen. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt ist er einfach noch zu unerfahren und seine ganze Technik und alles ist einfach noch nicht so flüssig wie bei anderen Linebackern.
Haben die den eher, wenn sie den Pass rushen lassen, so viel, haben die den von außen haben Pass rushen lassen?
Nee, also auch so, von innen. Also von der innen hat Inside Linebacker gespielt und der, okay, die, gut. Also der ist entweder.
Also realistische Blitzes, genau, und Sex.
Also der ist nicht über außen gegangen.
Ja, genau. Okay.
Gianni, dann musst du jetzt halt wohl auch mal ein bisschen balken und dann kannst auch mal blitzen und Linebacker werden.
Ja, genau. Das war schon immer mein Traum. Das ist die ganz natürliche Progression, die man so durchläuft.
Ja.
Ja. Und Monty Rice, das ist einer, der Six, auch ein etwas kleiner, 6'1", aber 235 Pfund. Und der ist halt ultra schnell. Also der hat eine Speed drauf, bis zum geht nicht mehr. Das ist einer, der zurzeit einen kleinen Hype bekommt. Und also das ist insane. Also wie er es schafft, also der würde jeden hinterherlaufen können. Und man, also der spielt Inside Linebacker, bei Georgia hat er gespielt, hat da, also das Problem war auch, dass er nicht die volle Workload bekommen hat. Der hat nicht sehr viele Tackles gemacht. Aber wenn er gespielt, also wenn er auf dem Feld war, war er halt ultra schnell und der ist einfach von Sideline zu Sideline, hat er so eine Speed und ohne, dass er sozusagen oversteppt und dann, dass die, also das ist auch überlegt, wie er nach außen geht. Also der macht nicht wirklich viele Fehler, wenn es ums Outside Contain oder eben um Outside zu cutten. Also der macht es richtig gut, aber ihm fehlt es halt an der Physis und ja, also die Pass-Coverage ist nicht die beste. Also deswegen ist er auch bei mir aus der Top 5 rausgefallen. Ich war mir nicht sicher zwischen Jamin Davis und Monty Rice. Und Jamin Davis ist einfach der bessere Run-Stopper und hat, also er ist noch ein Ticken besser im Pass-Covern, weil Monty Rice, also man hat von ihm relativ wenig gesehen und deswegen könnte er vielleicht besser sein, als er auf dem Tape vielleicht vorkommt. Und aber auf dem Tape sah es halt nicht so besonders strahlend aus. Also er hat zum Beispiel auch sehr viele Interceptions gemacht, wo der Gegner den Ball gewobbelt hat und den einfach halt rausgefangen hat. Also die Pass-Coverage war, also er war dort, wo er sein musste, aber halt manchmal zu spät oder manchmal hat er auch den Quarterback falsch gelesen und deswegen ist der nicht in meine Top 5 gekommen. Genau.
Nice, gut, sehr nice. Schön.
Nice Class.
Ja, auf jeden
vielleicht
Fall.
Vielleicht witziger Fun Fact zu Micah Parsons. Ich war nur kurz. Ich habe mir auch bisher so durchgelesen, wo die anderen Leute diese ranken. Und PFF hat geschrieben, dass das der beste Linebacker-Prospect ist, den sie jemals gegradet haben.
Krass.
Na.
Boah, und da war schon ordentlich was dabei in den letzten Jahren.
Ja.
Zum Beispiel
auch Devin Isaiah White. Simmons war ja. Isaiah Simmons war auch insanely high-rated.
Ja, und aber Devin White ist ja auch in Top 5 gegangen, glaube ich. Oder an Nummer 5. Das ist schon crazy.
Also es sind immer nur Grades, sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber es sagt ja was, wenn man so eine High Grade hat.
Ja, also ich muss... Sorry, sprich ruhig, Leon.
Also ich muss ganz kurz nur zu PFF. Ich habe mir deren End-Rankings angeschaut und habe sie sofort wieder zugemacht, weil sie so erbärmlich waren. Also da war, glaube ich, Jalen Phillips war da, glaube ich, auf 8 oder so. Und wenn du das Tape anmachst, ist es halt einfach unquestionable, wer da der Beste ist.
Gut, dann haben wir jetzt gegen PFF auch noch gehört, das ist auch obligatorisch für jede Folge.
Uns fehlt nur der Bears-Hate.
jetzt, wo du die Tiefe von der Class auch kennst, denkst du, Teams, die einen Linebacker brauchen, so wie die Raiders oder die Packers beispielsweise, denkst du, da sollte zweite, dritte Runde schon was Geiles dann quasi da sein, oder? Also,
ja,
man sollte jetzt kein First
Round Pick Runde auf jeden Fall. Und in der dritten Runde sind halt mehr so Projects. Also so, ich kann mir vorstellen, dass Monty Rice noch dort sein wird. Chess Surratt wird auch da wahrscheinlich noch verfügbar sein. Also in der zweiten Runde kriegst du einen, der vielleicht im Laufe der Saison zum Starter werden könnte. Und in der dritten Runde kriegst du halt einen, der eventuell auch scheitern könnte in der NFL. Aber okay. Also ersten zwei Runden ist auf jeden Fall was Gutes dabei.
Okay.
Also Roman happy. Jetzt müssen sie nur noch einen draften.
aber die Packers sind ja dafür bekannt, ihre Needs zu draften, so wie Receiver oder
vielleicht gibt es einen Fullback in der zweiten Runde.
Oder einen Running Back.
Wir haben jetzt ja schon einen Fullback. Hört auf,
drin Running zu Back wäre ja nicht schlecht, weil ja, okay, egal.
Komm, wrap up die Folge und dann passt
es. Sonst verlieren wir uns wieder nur im Packers-Hate. Aber wir haben ja Samstag noch eine Folge und da wollen wir uns noch ein bisschen was aufsparen dafür. Ja. Wie schon gesagt, O-Line-D-Line-Folge kommt auf jeden Fall auch noch diese Woche. Da könnt ihr euch drauf freuen. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge und bis bald. Bye, bye.
Ciao.
Ciao.